Moin, Lukas heißt es normalerweise heute leider nicht. Wir haben es nicht geschafft, eine gemeinsame Überschneidung für einen Aufnahmetermin zu haben. Ich war beim Zahnarzt, hatte die Fresse dick. Lukas aufgrund von Nachwuchs hat es nicht so richtig hinbekommen. Deswegen hat er mir ein paar Fragen gestellt, die ich gleich beantworten werde. Hier kommt jetzt erstmal das Intro und dann kommt Folge 74 der Couch Capitanos. Moin zusammen, so wie im Intro bereits angekündigt, gestalten wir die Folge heute etwas anders. Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Zum einen, das sei primär erwähnt, war Lutz beim Zahnarzt und hat den Mund dick, kann sich also schlecht artikulieren. Und zum anderen habe ich Nachwuchs bekommen und dementsprechend gibt es hier keinen richtigen Rhythmus, keine Taktung und wir müssen spontan agieren. Und da wir das Podcasten nicht hauptberuflich machen, sondern als reines Hobby betreiben, sind die Zeitfenster ohnehin klein. In diesem Sinne haben wir uns entschieden, dass ich Lutz zwei, drei Fragen stelle, die ich ihm ohnehin gestellt hätte in der Folge. Und ich bin sehr darauf gespannt, wie er uns mitnimmt, was er für Antworten gibt. Er hört sie sich nachher an, nimmt euch dann mit und so bin ich so gesehen Interviewer und Zuhörer dieses Mal der eigenen Folge. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß und lieber Lutz, hier kommen die Fragen. Das erste ist natürlich ein No-Brainer. Der HSV ist nach 7 Jahren endlich aufgestiegen und du warst im Stadion, du warst dabei, du hast mich mit zahlreichen Emotionen, mit viel Content versorgt, wir haben viel geschrieben und trotzdem haben wir noch so gar nicht in Gänze darüber sprechen können, wie es dir überhaupt damit geht, wie es war, wie war das Spiel, wie war die Stimmung, wie war alles, was danach passiert ist. Erzähl doch mal, nimm uns gerne mal mit, sowohl auf das Spiel bezogen als auch auf alles drumherum.
So, damit schalte auch ich mich hier aktiv in diese Folge ein. Die Betäubung im Kiefer lässt langsam nach. Ich war mal wieder beim Zahnarzt und es muss ein bisschen was gemacht werden. Und ja, es ist immer kein schönes Highlight. Es ist kein Highlight, so das einfach erstmal gesagt, zum Zahnarzt zu gehen. Wenn also der eine oder andere sprachliche Aussetzer, den ich nicht dann direkt zu verschulden habe, hier auftaucht, dann wisst ihr, woran es liegt. Der HSV ist aufgestiegen. Ich kann das mittlerweile auch wirklich fassen, wenn man sich dann auch einmal schon damit beschäftigen kann, was denn eigentlich nächstes Jahr alles so passieren wird. Neue Budgets werden freigegeben, der ein oder andere Transfer wird stattfinden und das sind natürlich alles Dinge, die mir besonders viel Spaß machen. Nicht nur beim Fußballmanager, sondern auch im Real Life das zu beobachten. Jetzt ist natürlich die Saison noch im Gange. Aber lass uns erstmal über den Tag am Samstag sprechen. Ich war die ganze Woche, ehrlich gesagt, schon ziemlich aufgeregt. Gar nicht mal in jedem Moment, aber immer wieder, wenn ich an dieses Spiel gedacht habe, habe ich schon gemerkt, okay, wir stehen da wirklich jetzt so kurz vor. Es könnte wirklich ein besonderer Tag werden. Und im Nachhinein wissen wir jetzt schon, das ist es auch geworden. Wir haben uns relativ früh schon mit ein paar Leuten getroffen, 16.30 Uhr, also gute 4 Stunden. Vorm Anstoß und wollten gemeinsam zum Stadion gehen. Wir wollten uns schon mal austauschen, wir wollten uns gegenseitig Mut zusprechen. All das haben wir gemacht und uns zu Fuß aus Eimsbüttel auf dem Weg zum Stadion gemacht. Schon mal das ein oder andere Spaßgetränk zu uns genommen und ja, sind dann auch relativ zeitig ins Stadion. Alle Leute waren schon unterwegs. Es war richtig was los. Rund um den Stellinger Bahnhof wurden schon Feuerwerkskörper, Raketen und alles gezündet. Man hat wirklich gemerkt, die ganze Stadt ist auf den Beinen. Also war sie halt wirklich wortwörtlich. Es war Hafengeburtstag. Nebenan hat noch Roland Kaiser gespielt. Also da war wirklich einiges los. Und ja, das Spiel an sich dann, nach dieser ganzen Spannung, die sich da aufgebaut hat, es geht undenkbar schlecht, nee, nicht denkbar schlecht, geht's einfach los. Der HSV gerät relativ schnell in Rückstand und alles, was ab dann passiert, ist eigentlich ein reiner Fiebertraum. Also es war wirklich an Dramaturgie, war die erste Halbzeit dieses Spiels kaum zu überbieten. Der HSV gleicht zum Glück relativ schnell aus, mit einem schönen Angriff und auch absolut überzeugend, der Abschluss dann von Reis. Und dann hat man wirklich auch gemerkt, das hat nochmal alle wachgerüttelt. Nicht nur die Fans, sondern auch die Mannschaft. Dann kommt es aber trotzdem noch zu einem Elfmeter, der Ulm völlig zu Recht zugesprochen wird. Muheim räumt da einen Spieler von Ulm um, wird erst per Videoschiedsrichter erkannt, aber eindeutiges Foulspiel und ja, Heuer Fernandes schafft es zum Glück, diesen Elfmeter zu halten. Und ab dann hat man wirklich gemerkt, okay, es spielt jetzt hier auch noch einiges für uns. Also nicht nur, dass wir jetzt irgendwie alles vorbereitet haben über die Saison und uns an diesen Punkt gespielt haben, sondern jetzt haben wir irgendwie auch das nötige Glück und die Überzeugung, die dann spätestens sich mit dem 2-1 und dem 3-1 vor der Halbzeit auch gezeigt hat. Da hat man richtig gemerkt, okay, die lassen die heute wirklich nichts mehr anbrennen. Die sind alle heiß, die sind alle füreinander gerannt, haben alle füreinander gekämpft. Genau eigentlich das, was man die letzten Jahre immer mal wieder ja in den entscheidenden Momenten vermissen lassen. Das war dieses Mal auf jeden Fall nicht der Fall, sondern das haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und am Ende geht das Spiel 6-1 aus und dann Platzsturm. Ich war natürlich auch unten, der Rasen komplett zerpflückt. Die Spieler schon komplett euphorisiert nochmal. Ein paar Spieler sind draußen geblieben. Otto Stange auf jeden Fall jetzt schon legendär, was er da abgerissen hat. Und dann nochmal die Mannschaft auf dem Balkon oben begrüßt, ein paar Lieder angestimmt. Und ja, das war insgesamt einfach dann richtig, richtig gut. Danach ging es natürlich noch weiter. Ich habe auch erstmal mir das offen gehalten, was ich danach mache, weil ich erstmal gedacht habe, vielleicht will ich nach all diesen Jahren der Misere, möchte ich vielleicht auch einfach nur für mich auf die Couch und meine Ruhe haben. Aber nee, da war dann schon sehr viel Adrenalin im Spiel und auch ein bisschen Bier, sodass wir dann danach noch am Trafohaus Nähe Volkspark ein bisschen was getrunken haben und dann auch noch weitergezogen sind, um das nochmal mit musikalischer Untermalung auch alles zu feiern. Es ist mal wieder Wodka Energy geflossen. Das ist natürlich immer einfach, warum das immer wieder passiert, ich weiß es nicht. Es wurde mir einfach hingestellt und ich konnte nicht Nein sagen, weil ich schwach war in dem Moment. Und ja, das war insgesamt ein ganz toller Tag. Den Sonntag habe ich dann einfach selig auf der Couch verbracht und es mir gut gehen lassen. Aber das war wirklich genauso, wie man sich das vorstellt. Ich habe noch nie einen Aufstieg erlebt. Ich habe noch nie erlebt, dass der HSV etwas Großes feiern kann, abgesehen von vielleicht einem Einzug in die Champions League oder UEFA Cup, Euroleague etc. UI-Cup-Sieg, gut, gegen Valencia damals, 1-0 Barbares. Aber da ging es dann ja auch nur über diesen Cup in den UEFA Cup. Kann man nicht so richtig zählen. Aber das war ein ganz toller Tag, den werde ich in meinem Leben wahrscheinlich nicht vergessen, dann auch mit so einem Knall nochmal hochzugehen und wirklich zu sehen, welche Kraft dieser Verein hat in der Stadt und welchen Stellenwert, das war einfach ganz, ganz toll. Merlin Polzin hat die richtigen Worte gefunden im Nachhinein, dass er gesagt hat, der HSV war zwar jetzt ein paar Jahre in der zweiten Liga, der HSV war aber nie weg. Also wenn man gesehen hat, alleine was die Fans und auch die Mannschaft, wie eng die zusammen waren über die Jahre und sich immer wieder aufgerafft haben, weil du musst es ja auch erstmal schaffen, da gibt es auch andere Zweitligisten, die sind auf einmal dann 14. in der zweiten Liga. Der HSV hat immer oben mitgespielt, der HSV hatte immer diese Wucht und jetzt haben sie es endlich auch geschafft, diesen Bock umzustoßen und ja, nächstes Jahr in der ersten Liga zu spielen. Ich habe da großen Bock drauf, ich freue mich da sehr drauf, endlich wieder die großen Teams Deutschlands auch im Volkspark begrüßen zu dürfen. Und ja, das war ein kurzer Abriss zum Tag im Volkspark und rundherum am Tag des Aufstiegs.
Im Anschluss daran interessiert mich, wie würdest du jetzt rückblickend, auch wenn die Saison natürlich noch einen Spieltag hat, das ist klar, aber für euch ist das Ding durch, was waren für dich rückblickend deine drei Schlüsselmomente für den Aufstieg diese Saison? Kann von A bis Z alles sein, aber auch hier greif doch mal tief in die Trickkiste und erzähl mal, was so für dich die drei Schlüsselmomente waren für den Aufstieg.
Die drei Schlüsselmomente, die den HSV letztendlich in die erste Liga gebracht haben. Ja, da muss man ehrlich gesagt ein bisschen weiter auch zurückgehen, wenn ich das hier mal machen darf. Und zwar die Kaderplanung von Jonas Bold und Team. Da muss man wirklich sagen, die Mannschaft, die jetzt dort auf dem Platz stand und den Aufstieg auch geschafft hat und die Spieler drumherum in dem Kader, das hat eigentlich angefangen 21/22. Da wurden insgesamt von den Spielern, glaube ich, die auf dem Platz standen, 7 oder 8 Spieler verpflichtet. Andere Spieler sind sogar noch länger da, aber da wurde wirklich eine Mannschaft geformt mit guten Transfers. Da haben sich die ein oder anderen Spieler auch noch hinentwickeln müssen auf dieses Leistungsniveau. Und dieses Jahr war es denn jetzt endlich soweit. Da Ludovit Reis ist seitdem dabei, Glatzel, Schonlau, Andre Meffert ist auch schon länger dabei. Heuer Fernandes sogar schon 6 Jahre dabei. All diese Spieler waren vielleicht nicht immer auf dem Niveau, das es gebraucht hat, um aufzusteigen. Dieses Jahr hat eben dann alles zusammengepasst und die langfristige Kaderplanung, Jean-Luc Dompé auch verpflichtet für wenig Geld. Die Langfristigkeit dieses Kaders hat sich am Ende ausgezahlt. Jetzt dann zusammen anscheinend auch eben mit der richtigen Trainerbesetzung. Also es war immer sehr knapp. Jetzt hat eben dann alles mal gepasst und ja, da muss man wirklich sagen, das hat vielleicht ein bisschen zu lange gedauert, als man das erwartet hat. Dafür war es jetzt auch wirklich eine Mannschaft, die sich das erspielt hat und nicht einfach irgendwelche dazugekauften, für die das jetzt einfach nur ein kleiner Erfolg ist und dann suchen sie eigentlich schon den nächsten Verein. Der HSV hat es geschafft, Spieler auch in der zweiten Liga zu halten, wenn man den Aufstieg nicht geschafft hat. Glatzel, Reis und Co., Heuer Fernandes sind geblieben, wo sie sicherlich hätten wechseln können. Und auch jetzt will man mit Dompé hat man schon verlängert, aber man will jetzt auch nochmal weiterhin mit Reis verlängern. Man will Ransford Königsdörfer halten, der dieses Jahr unfassbar stark gespielt hat. Alle Spieler, die schon ein paar Jahre jetzt dabei sind und schön zu sehen, dass diese Truppe im Kern auch immer beisammen geblieben ist. Und man sich eben jetzt gemeinsam auch über diese geschaffte Leistung freuen kann. Weiterer Schlüsselmoment ist natürlich dann auch die Trainerentlassung von Baumgart. Dieses Team wirkte unter Baumgart seiner eigenen Stärke beraubt, auf Kosten von vermeintlicher Stabilität, die es auch nicht gab. Der HSV stand unfassbar tief unter Baumgart, viel zu viele Tore bekommen, vorne wenig Durchschlagskraft noch gehabt. Das musste erstmal wieder entfesselt werden. Also man hat richtig gesehen, den Wechsel von Walter auf Baumgart, das hat dem ganzen Team irgendwie nicht gut getan insgesamt. Und Polzin, der natürlich dann die Möglichkeit hatte, auch sich das bei verschiedenen Trainern als Co-Trainer jeweils anzuschauen und sich so ein bisschen das Beste aus allen Welten zusammenzupicken. Das hat er auf jeden Fall gut hinbekommen. Ich meine, der ist gestartet mit einer Serie von 10 Spielen ohne Niederlage. Das war sehr, sehr gut. Dann hatten wir jetzt einen kleinen Hänger. Die letzten 3 Spiele, bevor es jetzt zu dem Spiel gegen Ulm kam. Und das muss man aber auch einem jungen Trainer und einer Mannschaft, die jetzt auch noch nicht in der Konstellation mit Trainern noch nicht 5 Jahre zusammenspielen, das muss man denen nochmal zugestehen, dass es dann auch mal nicht so gut aussieht für 2, 3 Spiele. Haben sich aber insgesamt in eine Position gespielt, die es jetzt eben dem HSV auch erlaubt hat, am vorletzten Spieltag dann alles schon in eigener Hand zu haben und dann den Schritt auch zu gehen. Das haben sie geschafft. Unfassbar schön die Geschichte, dass Polzin, ein HSVer, ein HSV-Fan aus der Stadt, über Umwege wieder zurückgefunden hat und jetzt hier mit diesem Team den Aufstieg geschafft hat. Man hätte sich das eigentlich nicht besser vorstellen können. Wir hatten jetzt in Hamburg echt schon einige Trainer in der zweiten Liga. Das hat nie so richtig gepasst, abgesehen von Tim Walter und Jonas Bold und dem ganzen Team, wo man wirklich gemerkt hat, ja, die haben wieder was geformt in dieser Stadt. Die haben die Fans wieder näher an die Mannschaft gebracht und umgekehrt und das war wieder eine Einheit. Und ja, das spielt also sozusagen auch nochmal auf den ersten Punkt, zahlt das nochmal auch ein, dass Jonas Bold und Co., die haben eine Grundlage geschaffen, mit der man jetzt sehr gut in Hamburg arbeiten kann. Die haben den Verein wieder finanziell auf sichere Beine gestellt, auf ein gutes Fundament und ja, da bin ich sehr gespannt, wie sie das jetzt in der ersten Liga aussieht. Ich hoffe, der Größenwahn kommt nicht zurück, sondern man vertraut auf seine Stärken und macht wieder clevere Transfers für erstmal nicht so viel finanzielles Risiko, um dort ja weiter an dem Kader zu feilen, weil so schön und gut der Aufstieg ist, wir werden Verstärkung brauchen. An der einen oder anderen Stelle hat der Kader nicht die Qualität, die es in der ersten Liga braucht, würde ich sagen. Die ein oder andere Außenverteidigerposition in der Innenverteidigung immer mal wieder gestruggelt und da muss auf jeden Fall was getan werden. Transfers sind das richtige Stichwort, denn ein Transfer, den muss man einfach nochmal herausheben. Es haben viele Leute geungt, vor der Saison Davy Selke zu holen. Warum macht man das? Ich habe damals einfach nur schon in meinem Freundes- und Bekanntenkreis gesagt, wir kriegen einen ablösefreien Stürmer, der 250 Bundesligaspiele gemacht hat. Wie kann man sich darüber beschweren? Zack, nach ein paar Spielen Glatzel ordentlich genetzt, aber dann auch verletzt. Und Davy Selke jetzt mit 22 Toren der erfolgreichste Torschütze dieses Teams. 11 davon mit dem Kopf. Unfassbare Durchschlagskraft zusammen im Duo mit Dompé, der viele gute Flanken geschlagen hat. Insgesamt Dompé 14 Tore vorbereitet, da waren einige für Selke dabei. Und ja, den Transfer, das ist auf jeden Fall auch ein Schlüsselmoment, dass man ja sich bewusst gemacht hat, okay, Glatzel, der ist ab und zu mal verletzt und dann haben wir vorne keinen kopfballstarken, durchsetzungsstarken Stürmer und auch von der ganzen Mentalität, diese jungen Spieler auch nochmal zu pushen, die jungen Spieler vielleicht auch nochmal an die Hand zu nehmen und mit denen gemeinsam zu wachsen. Also das ist eigentlich alles, wofür Davy Selke dieses Jahr beim HSV auch stand. Und unfassbarer Mentalitätsspieler. Ich mochte ihn vorher nie so wirklich. Der hat auch selber, der ist ganz schön geläutert in den letzten Jahren. Geläutert geworden, ihr wisst, was ich meine. Also mit seinem Wechsel von Bremen zu Leipzig damals, da war einfach so viel Musik um diesen Spieler Selke. Das hat ihm, glaube ich, selber nicht gut getan. Der hat das an der einen oder anderen Stelle auch erwähnt, dass er einfach wirklich, Flusen im Kopf hatte, könnte man sagen. Und einfach noch nicht so reif war. Und jetzt aber so wichtig für diese Mannschaft gewesen ist und deswegen definitiv auch ein Schlüsselmoment, die Verpflichtung von Davy Selke. Also Kaderplanung Jonas Bolt, Langfristigkeit, die Trainerentlassung von Baumgart und die Besetzung mit Merlin Polzin und dann die Verpflichtung von Davy Selke. Ich glaube, das waren drei wichtige Punkte, die am Ende auch zum Aufstieg geführt haben.
Themenwechsel, zwei liegen tiefer jetzt aus eurer Sicht. Wir haben ja schon vor ein paar Folgen drüber gesprochen, dass Kevin Volland zu den Löwen zurückgeht und diesen Wechsel hart abgefeiert, haben dem Ganzen auch ein paar Minuten in der Folge eingeräumt. Und jetzt wird das Ganze garniert, möchte ich meinen, und zwar mit einem Wechsel von Flo Niederlechner. Das wurde gerade announced, dass er sich ebenfalls 1860 anschließt. Hast du einen Kommentar dazu? Wie siehst du das? Steigen die Löwen auf? Sind die jetzt damit schon ein absoluter Aufstiegsaspirant, auch nach der durchaus schon sehr guten Saison diese Saison?
Das hoffe ich natürlich. Ich hoffe wirklich sehr, dass die Löwen mal wieder in die zweite Liga kommen. Das war immer auch ein Wunsch von mir, als der HSV jetzt leider so viele Jahre in der zweiten Liga war, dass es mal wieder ein Spiel gegen 1860 München gibt. Leider ist das ausgeblieben und ich finde den Transfer von Niederlechner und Volland, ich finde das auch richtig, richtig gut. Ich hoffe natürlich, dass es die nochmal stärkt. Die Erfahrung hat ja gezeigt, dass auf diesem Niveau solche Transfers auch nicht immer so gut funktionieren müssen. Ich hoffe, dass es in diesem Fall nicht so, sondern dass die beiden einschlagen und einfach die nach oben schießen und wir 1860 München auf der Bühne sehen, wo sie mindestens hingehören. Und das ist die zweite Liga. Ob es jetzt direkt für die erste Liga mittelfristig auch klappt, das weiß ich nicht. Dann dafür sind die Spielereien und ja, alles, was so drumherum passiert um diesen Verein mit Investor ja, Investor nein, das ist vielleicht dann doch einfach dann nicht das beste Grundgerüst, aber für die zweite Liga sollte das doch mindestens reichen. Und das würde mich sehr, sehr freuen, wenn dieser Verein die zweite Liga bereichert. Und generell finde ich solche Transfers einfach immer schön. Da schlägt das Herz eines Fußballromantikers nochmal ein bisschen höher. Und ich werde es beobachten. Ich habe da ein Auge drauf, was die 60er machen. Dieses Jahr schon zwei absolute Traditionsvereine wieder aufgestiegen. Aus der dritten in die zweite mit Dresden und Bielefeld. Bielefeld sogar noch die Möglichkeit, einfach einen Pokal zu gewinnen als Drittligist. Das ist wirklich absoluter Wahnsinn. Aber ja, drücken wir allen den Daumen, dass die 60er mal wieder hochgehen und Volland und Niederlechner ihren Teil dazu beitragen können.
Ja, und während die einen vom Aufstieg träumen, müssen die anderen sich erstmal mit dem Abstieg abfinden. Gemeinsam Bochum und Kiel, beide Mannschaften sind am Wochenende aus der Fußball-Bundesliga abgestiegen in Liga 2. Recht deutlich am Ende des Tages. Sowohl in Kiel als auch in Bochum gab es nur positive Emotionen von den Fans, von allen Menschen um den Verein herum. Es gab keinen Hass, kein Groll. Eigentlich total schön und dennoch stellt sich natürlich die Frage, wäre es vermeidbar gewesen? Das sind wahrscheinlich zwei unterschiedliche Antworten, denn bei Bochum stehen ja jetzt schon ein paar Jahre Bundesliga zu Buche, seitdem sie aufgestiegen sind. Und für Kiel war es das erste Mal und jetzt auch direkt in der Premierensaison wieder der Abstieg. Ordne das doch mal ein und vielleicht kannst du sogar einen Ausblick wagen, wenn auch sehr in die Glaskugel geschaut, wie die nächste Saison für die beiden Mannschaften aussehen wird.
Abstiege sind natürlich immer blöd und im besten Fall schafft man es als Verein, als Team, sich in den Ligen zu halten. Aber ich glaube, gerade im Fall Kiel ist diese Bundesliga-Saison erstmal auch eine Bonussaison. Ich glaube, Kiel ist von der ganzen Struktur her noch kein Verein, der sich dauerhaft in der Bundesliga etablieren kann und muss, jetzt fange ich hier schon ein bisschen an zu lispeln, weil meine Betäubung vom Zahnarzt immer noch ein bisschen mir hier die das Reden ein bisschen schwerer macht. Kiel, wenn man sich das mal anguckt, die sind noch nicht so lange in der zweiten Liga etabliert. Die sind 17, 18, sind die in die zweite Liga aufgestiegen. Und wenn man sich die Jahre davor mal anguckt, da waren sie 4 Jahre in der dritten Liga und davor aber auch nochmal, nachdem sie 2009, 2010 schon mal in der dritten Liga waren, auch wieder abgestiegen in die Regionalliga. Und insgesamt ist Kiel jetzt, die müssen das langsam und stetig angehen. So wie sie das jetzt eigentlich auch immer gemacht haben und auch jetzt auch in der ersten Bundesliga Saison gemacht haben. Die haben jetzt keine wilden Transfers gemacht, die haben nicht den Trainer rausgeschmissen, als es gegen Abstieg ging und das auch so aussah, als könnte man es nicht mehr schaffen. Die haben trotzdem immer versucht, Fußball zu spielen. Die haben sehr, sehr viele Tore geschossen. Ich glaube, die haben mehr Tore geschossen als Freiburg, die um die Champions League spielen. Die Defensive war einfach noch nicht erstligareif. Dennoch gehen die jetzt mit dem gleichen Trainer und wahrscheinlich auch mit einem Großteil des Kaders hoffentlich in die zweite Liga und ich glaube, die werden direkt wieder um den Aufstieg auch mitspielen, weil Kiel einfach guten Fußball spielt unter dem Trainer und die Möglichkeit, in so einem doch ruhigen Umfeld dann auch so arbeiten zu können, weil sie eben nicht alle paar Monate oder einmal alle anderthalb Jahre, 2 Jahre den Trainer wechseln und alles wieder über den Haufen werfen, weil sie denken, jetzt müssen wir ganz nach oben, wir müssen eigentlich das Heidenheim der diese Saison sein und eigentlich direkt in die Conference League gehen. In Kiel wird hoffentlich weiterhin sehr ruhig gearbeitet und die gehen das weiterhin genauso an wie bisher. Und ich glaube, sie werden eine wichtige Rolle auch in der nächsten Zweitligasaison spielen, einfach weil grundsätzlich das Fundament da ist. Die Art und Weise, wie sie Fußball spielen, ist klar. Dementsprechend kann man auch den Kader danach verstärken, auch wenn man vielleicht den einen oder anderen Abgang hat. Wird es sicherlich 1, 2 Spieler geben, die da dann doch Bock haben, in der ersten Liga weiter zu kicken. Aber grundsätzlich kann ich mir vorstellen, dass einige Spieler doch bleiben werden. Für Bochum sieht es natürlich schon wieder anders aus. Die waren, bevor sie jetzt vor ein paar Jahren wieder hochgegangen sind, waren die ganze 10 Jahre in der zweiten Liga. Und das merkt man natürlich auch. Die Kölner können da auch ein Lied von singen, wie schwer das ist, wenn man erstmal in der zweiten Liga war oder auch Schalke und auch der HSV, dass es nicht so einfach ist, sich da direkt wieder so zu etablieren. Dafür sind die Etats in Liga 1 und 2 einfach so unterschiedlich, dass immer die Vereine natürlich, die schon länger in der ersten Liga sind und länger auch diesen Etat zur Verfügung haben, dementsprechend haben die es natürlich immer ein bisschen leichter. Das war jetzt die 4. Saison in Folge Bundesliga für Bochum. In der 4. ist es jetzt runtergegangen. Und wie gesagt, davor 10 Jahre lang 2. Liga, davor 4 Jahre Bundesliga, einmal abgestiegen, dazwischen 3 Jahre Bundesliga, nachdem sie abgestiegen waren. Das heißt, 90er bis Mitte der 2000er klassische Fahrstuhlmannschaft und dann wirklich eben auch dann eigentlich ein stabiler Zweitligist geworden, wo sie auch jahrelang gar nicht so gut ausgesehen haben und nicht einmal unter den Top 3 standen, das heißt nicht einmal Relegation gespielt haben oder gar nichts. Beste Platzierung in den 10 Zweitliga-Jahren, habe ich Quatsch erzählt, direkt im ersten Jahr Dritter geworden, Relegation, dann nicht geschafft, aber dann auch erstmal jahrelang gebraucht, um wieder Fünfter zu werden, dann 9., 6., 11., 8. und dann hat es geklappt. Also es hat sich jetzt nicht wie beim HSV vielleicht eigentlich über Jahre aufgebaut und dass man immer wieder um den Aufstieg auch ganz klar mitgespielt hat. Dementsprechend, wird es für Bochum, glaube ich, schwieriger. Da kann ich mir vorstellen, dass der Kader mehr Umbruch erfahren wird als der Kieler. Und ich würde sagen, das wird erstmal wieder so eine Übergangssaison für Bochum und dass sie nicht direkt wieder um den Aufstieg spielen. Dafür ist die zweite Liga aktuell auch einfach schon wieder zu stark. Also wenn ich mir angucke, wie viele Teams dieses Jahr um den Aufstieg mitgespielt haben, die grundsätzlich auch Potenzial haben, einfach mal eine Saison zu spielen, wo sie direkt hochgehen. Nürnberg, Düsseldorf zum Beispiel oder auch die Hertha. Hätte die Hertha den Start nicht so verpennt und Rehse die ganze Zeit als verletzten Spieler gehabt, dann wäre Hertha wahrscheinlich auch weit oben in der Verlosung drin gewesen. Dementsprechend ist die zweite Liga nächstes Jahr nicht unbedingt viel einfacher, auch wenn HSV und Köln sehr wahrscheinlich die Kölner ja auch noch hochgehen. Ein Punkt reicht am letzten Spieltag. Das wird nicht einfach. Kiel traue ich da mehr zu als Bochum zum aktuellen Stand.
Da haben wir noch ein Thema aus der Bundesliga. Ist ein personelles. Alonsos Wechsel steht fest. Der Weggang von Bayer Leverkusen. Es hat sich lange angedeutet. Nichtsdestotrotz ist es jetzt fix. Auch hier gab es Standing Ovations, sehr, sehr viel Liebe von den Rängen für diesen Trainer, für diesen gottgleichen Messias, den sie da beschrieben haben. Xabi Alonso hat sich ein Denkmal in Leverkusen erbaut, mit Recht, möchte man meinen. Super spannend wird sein, wie sich das Ganze auf Leverkusen auswirkt. Und ich möchte gar nicht so sehr über Alonso bei Real Madrid sprechen, sondern vielmehr von dir wissen, was glaubst du, wer sollte deiner Meinung nach, wenn du es dir aussuchen dürftest, realistisch der Nachfolger von Alonso werden? Und wie geht's mit Leverkusen kommende Saison weiter?
Ja, wie geht es nächste Saison weiter mit Leverkusen? Da habe ich einen kleinen Wissensvorsprung, weil in der Zwischenzeit, nachdem Lukas mir seine Fragen geschickt hat und ich das hier aufnehme, verdichten sich die Gerüchte und es scheint so, als würde ein Nachfolger als Trainer für Leverkusen bereits feststehen. Xabi Alonso, man muss es so sagen, ist der erfolgreichste Trainer der Clubgeschichte, auch wenn er nur 2,5 Saisons da war, aber hat 2 Titel, 1 Geheims, den ersten Meisterschaftstitel überhaupt. Da hinterlässt er natürlich große Fußstapfen, große spanische Fußstapfen und die werden wahrscheinlich aber von einem weiteren Spanier gefüllt. Und so sieht es so aus, als würde Cesc Fabregas von Como den Weg nach Leverkusen machen. Und da muss ich sagen, das finde ich eine geile Besetzung. Es ist ja mehr oder weniger Copy-Paste. 2 sehr gute spanische Mittelfeldspieler zu ihrer aktiven Zeit als Spieler und beide junge Trainer, die jetzt schon erste Erfolge auf relativ gutem Niveau dann auch feiern konnten. Alonso natürlich nochmal deutlich krasser mit der Triple-Saison und auch dieses Jahr wieder Zweiter. Das bestätigt, auch wenn es über weite Phasen nicht ganz so spektakulär war wie letztes Jahr, was aber auch einfach fast nicht machbar war. Ich hätte mir aber tatsächlich jemand anderes gewünscht. Der Name Sandro Wagner schwirrt ja jetzt einfach schon hier und da rum. Und nachdem der Hoffenheim abgesagt hat, hatte ich spekuliert, ob er vielleicht in Leverkusen dann die Stelle frei wird. Mittlerweile wissen wir, sie wird frei und es sieht aus, als würde sie von Fabregas besetzt werden. Gucken wir mal, ob sich das wirklich bewahrheitet oder ob noch jemand ganz anderes aus dem Hut gezaubert wird. Ja, ich weiß nicht, wie es um die Deutschkenntnisse von Fabregas aussieht, aber da hatte man natürlich mit Alonso schon auch einfach einen Glücksgriff. Der kannte die Sprache, der kannte die Liga, der hat sehr, sehr viel Fußball-Fachverstand, das sowieso. Da wird es vielleicht noch die eine oder andere Barriere bei Fabregas mehr geben, weil diese Sprache, ich glaube nicht, dass er schon mal in weise Voraussicht Deutsch bei Bubble oder Duolingo gelernt hat. Das würde mich doch sehr wundern. Aber ja, es gibt genug Dolmetscher, es gibt genug Teams, wo das auch so funktioniert hat. Englisch wird er sprechen. Der gute Mann war ein paar Jahre in der Premier League aktiv und das funktioniert dann, glaube ich, schon ganz gut. Und ich könnte mir vorstellen, dennoch, auch wenn die Trainerbesetzung eine gute sein mag, dass Leverkusen nächstes Jahr vielleicht eher wieder auf Platz 3 oder 4 landet. Leipzig wird nächstes Jahr richtig garstig sein nach dieser doch verlorenen Saison und auch die Dortmunder scheinen sich wieder zu berappeln. Aber ja, jede Saison in der Champions League ist für Leverkusen ein Erfolg. Man kann jetzt auch nicht Jahr für Jahr davon ausgehen, dass sie aktiv um einen Titel mitspielen. Dieses Jahr haben sie das streckenweise getan, aber eigentlich waren die Bayern dann doch immer relativ ungefährdet. Ich würde mich freuen, solche Gesichter wie Fabregas in der Bundesliga zu sehen. Ich mag das sehr, wenn solche sehr verdienten Spieler als Trainer dann ihre Chance in der Bundesliga bekommen, weil ja, hat auch einen schönen Mehrwert für die Bundesliga, dass solche Stars hier dann trainieren.
Und zu guter Letzt, das Wichtigste kommt zum Schluss, lieber Lutz, du weißt es, ich zittere noch und zwar bis Sonntag 15:30 Uhr. Wir müssen noch ins Endspiel gegen Kaiserslautern und haben gerade jetzt noch eine Hiobsbotschaft erhalten. Einer unserer Topscorer, Tim Lemperle, ist tätlich angegriffen worden und hat mehrere Gesichtsverletzungen respektive Brüche erlitten. Er fällt somit aus für das Endspiel zu Hause gegen Kaiserslautern, was natürlich ein Schlag in die Magengrube für uns ist. Nichtsdestotrotz, hau mal bitte einen Ergebnistipp, also wirklich on point raus, was du glaubst, wie das Spiel ausgeht. Wenn du sonst noch ein, zwei Anmerkungen oder Kommentare zu der Frage da hast, die mich interessieren könnten, dann immer her damit. Du spürst meine Nervosität jetzt gerade wahrscheinlich nicht. Das wäre in einem direkten Gespräch in der Folge anders bemerkbar. Aber ich bin doch echt, echt angespannt und sehr gespannt darauf, wie es am Sonntag ausgehen wird.
Ja, der FC muss noch zittern, du musst noch zittern, aber ich bin da sehr zuversichtlich, dass ihr das schaffen werdet. Ihr braucht nur noch einen Punkt. Ich werde das nochmal kurz verifizieren, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Unentschieden gegen Lautern reicht, weil ihr aktuell 3 Punkte, wenn nicht sogar 4 Punkte, nee, das würde ja kein, das wäre kein, würde keinen Sinn machen, dann werdet ihr ja schon aufgeschieden. Ihr habt 3 Punkte Vorsprung. Und das schlechtere Torverhältnis im Vergleich zu Elversberg. Bisschen schlechteres auch zu Paderborn. Aber trotzdem jeweils 3 Punkte Vorsprung. So reicht ein Punkt zu Hause gegen Kaiserslautern, die nur noch absolute Außenseiterchancen haben, die Relegation zu erreichen, weil eben Düsseldorf, Paderborn und Elversberg vor ihnen stehen mit besseren Torverhältnissen. Und Das ist eine richtige Rechenaufgabe, da zu gucken, wie die Konstellation aussehen müsste, dass Lauter noch in die Relegation kommt. Ich glaube nicht dran. Ich glaube wirklich, ihr werdet einfach einen Punkt mindestens holen. Ich glaube sogar eher daran, dass dieser Sieg jetzt im letzten Spiel Kräfte freisetzen wird und ihr das relativ ungefährdet gewinnen werdet. Und dementsprechend können wir dann gemeinsam feiern und nächstes Jahr wieder direkte Duelle weiterhin gegeneinander uns ansehen in Köln und im Volkspark. Und das sind doch gute Aussichten, würde ich sagen. Damit beende ich diese Folge auch einfach. Lukas, ihr schafft das. Der HSV hat es schon geschafft und nächstes Jahr sehen wir uns in der Bundesliga wieder. Und kurze Info noch, völlig off-topic, was zweite Liga angeht. Carlo Ancelotti wird Trainer von der brasilianischen Nationalmannschaft. Und das finde ich richtig geil. Aus dem einfachen Grund, dass die brasilianische Nationalmannschaft in den letzten Jahren eine sehr kleine Rolle gespielt hat bei großen Turnieren und wirklich ungefährlich wirkte. Und ich glaube, so ein Trainer wie Ancelotti, der kann da mal ein bisschen durchkehren und die wieder in die Weltspitze führen, weil irgendwie so eine WM ohne ein Brasilien, was um den Titel mitspielt, das ist für mich irgendwie keine WM. Ich kenne das eigentlich nur, erste WM geguckt, 98, da sind sie im Finale gescheitert, 2-2 Weltmeister geworden, 2-6 Halbfinale, 2-10, wo waren die da, 2-10 Spanien, Niederlande, da sind die, glaube ich, auch nicht so schlecht gewesen, 2-14, wir können uns alle dran erinnern, auch Halbfinale, ja, aber die letzten Jahre war das alles nicht so, dass man das Gefühl hat, jetzt ist es soweit, jetzt kommt der Titel, abgesehen von 2014, da hätte man natürlich gedacht, jetzt holen sie mal wieder was. Aber da kam natürlich die deutsche Nationalmannschaft dazwischen und hat den absolut verdienten Weltmeistertitel geholt. So, jetzt aber knackige halbe Stunde haben wir dann doch noch gefüllt. Das ist doch schön, dass wir das so ein bisschen dezentral heute geschafft haben. Ich erhole mich jetzt von meinem Zahnarztbesuch und wir hören uns nächste Woche. Die Saison hat noch ein bisschen was zu bieten. Letzter Bundesligaspieltag, DFB-Pokal. Wir müssen mal gucken, wann wir denn überhaupt in die Sommerpause gehen. Aber nächste Woche sollten wir das auf jeden Fall noch unterbekommen. Euch erstmal eine schöne Woche. Schön, dass ihr weiterhin dabei seid. Und bis nächste Woche. Tschüss.